Man hört es, glaube ich. Das ist Dresden, das ist der Schillergarten, das ist Montagabend, das ist 1953, der Dresdner Fußballtalk. Ich darf Sie ganz, ganz herzlich begrüßen. Am Wochenende beginnt sie, die neue Saison in der zweiten Bundesliga. Dann fallen sich im Stadion beim Torjubel im kollektiven Glücksrausch wieder wildfremde Menschen im Herzen vereint in die Arme. Dann ist das Wochenende schon mal ein gutes, wenn Dynamo am Freitagabend 3 Punkte geholt hat. Und dann können die Fingernägel in Ruhe wachsen, wenn das erlösende 1:0 nicht erst in der 90. Minute fällt. Hoffen, zittern, bangen, jubeln, all das werden wir am Freitag ab dem kommenden Wochenende wieder hautnah erleben. Wir freuen uns auf die neue Saison in Liga 2 und werden darüber heute mit richtig tollen Gästen sprechen bei 1953, der Dresdner Fußballtalk. Und auf ihn freuen wir uns wirklich sehr. Er ist Europameister, Champions-League-Sieger, Europas Fußballer des Jahres, Deutscher Meister, DDR-Meister, aber vor allem eins, er ist Dresdner. Herzlich willkommen, Matthias Sammer. Er ist auf den Kommentatorentribünen der ganzen Welt unterwegs. Vornehmlich dort, gerne auch, wo es nach Bratwurst und Bier riecht, wo die Tradition zu Hause ist. In der kommenden Saison kommentiert er für Sky wieder in der ersten und zweiten Bundesliga. Wir freuen uns auf Hansi Küpper.
Hallo.
Er ist für die Nachmittagssendung beim Mitteldeutschen Rundfunk zuständig als Redaktionsleiter im Stadion hört und sieht man ihn häufiger, denn sein Herz schlägt im schwarz-gelben Doppeltakt. Das seit 40 Jahren. Wir freuen uns auf den Journalist und Moderator Andreas Fritsch.
Schönen guten Abend.
Ja, und er ist fast schon ein Freund unserer Sendung, musste im Sommer schmerzvolle Abgänge schnell verkraften, hoffnungsvolle Neuzugänge schnell an Land ziehen und dazu Vorfreude auf die neue Saison wecken. Wir freuen uns auf Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge. Matthias, bevor wir auf die neue Saison zu sprechen kommen, vielleicht ganz kurz der Blick auch in den Rückspiegel, denn das war für den deutschen Fußball ein richtig toller Sommer mit dem Gewinn des Confed Cups, vor allem auch mit der U21-Europameisterschaft, mit dem Titelgewinn da in Polen. Das muss für Sie, einem, der es dem deutschen Nachwuchs sehr angetan hat, ja eine Genugtuung auch gewesen sein.
Ja, vor allen Dingen auch die Art und Weise war beeindruckend. Weil natürlich lange Zeit in der Entwicklung im deutschen Fußball man mehr über Taktik geredet hat, als vielleicht über Mentalität oder Individualität. Und die Spieler, die dann den beiden Mannschaften zur Verfügung standen, haben viel Potenzial mitgebracht, aber auch wenig Erfahrung. Und dass beide Trainer dann einen Weg gefunden haben, die Stärken dieser Spieler und dieser Mannschaften dann so einzusetzen, dass am Ende auch jeweils die Titel rausgekommen sind, war für meine Begriffe ein wichtiger Schritt im deutschen Fußball, weil es auch neben der Entwicklung, neben der taktischen Entwicklung, aber auch ein Schritt zurück war zu alten Tugenden, die ja so nicht die schlechtesten waren. Und deshalb fand ich es einen super Sommer.
Ralf, und es gibt viele, die sagen, er hat mit seiner Arbeit, also Matthias, als Sportdirektor und auch als Nachwuchskoordinator, die Grundlage dafür gelegt, Zitat Miroslav Klose. Das hat mit Matthias Sammer angefangen, jetzt können wir die Früchte dieser Arbeit ernten.
Ja, mit Sicherheit, das ist immer ein Prozess, wo man erst Zeit versetzt, dann die Früchte erntet. Ich glaube, so ein neuralgischer Punkt war auch 2000, das schlechte Abschneiden, Holland-Belgien, wo die Nachwuchsleistungszentren dann verpflichtend eingeführt wurden. Dort wurde letztendlich sowohl im infrastrukturellen als auch im personellen Bereich die Basis geschaffen. Und das Ganze wurde dann nochmal sicherlich durch die Arbeit von Matthias Fein justiert, in dem nachhaltige Konzepte dann auch gegriffen haben.
Und schön zu wissen,
das mit Marvin Schwebe bei der U21 und Marco Schubert bei der U19 auch zwei Dresdner Keeper in diesem Sommer mit unterwegs waren.
Diese wunderbare Dresdner Nachwuchstradition, die ja so eine kleine Delle zwischen Rheinmann hatte, die scheint mir jetzt behoben zu sein. Und wenn ich auf das Wolfsburg-Spiel geguckt habe, Awassi gesehen habe, Löwe eingewechselt gesehen habe, da wächst natürlich Hoffnung, dass der ein oder andere es vielleicht wieder schafft in den Profikader, denn das wünschen wir uns natürlich alle.
Nochmal zurück zum deutschen Nachwuchs. Jetzt sagt man, Joachim Löw hat im kommenden Sommer bei der WM in Russland quasi die Qual der Wahl. Er hat ein Füllhorn an Spielern, ist Deutschland damit automatisch Favorit auf die Titelverteidigung, Favorit auf den Titel in Russland?
Ja, ich glaube, die Rolle, die kann Deutschland nicht abgeben, wenn du als Weltmeister hinfährst und wenn du dann im Jahr vorher diese beiden Erfolge feierst, wo auch jeder sieht, auch der zweite Anzug passt. Also die Spieler, die zur Verfügung stehen, sind in der Breite und in der Qualität einfach herausragend. Dann bist du natürlich Favorit, aber das natürlich bei einem Turnier, wo irgendwann das Ganze dann ins Achtelfinale, in die K.O.-Runde geht, ganz schnell auch was passieren kann. Das hat unsere Mannschaft ja im letzten Jahr erlebt. Also Favorit ja, aber noch lange nicht sicher im Halbfinale.
Matthias, nun macht man im großen Erfolg manchmal die größten Fehler auch. Also das ist ja auch schon passiert. Gibt es für Sie jetzt auch Tendenzen, wo man wachsam sein muss, wo man aufmerksam sein muss? Sie kommen heute ganz frisch vom Trainerkongress in Bochum. Was ist da besprochen worden? Was gibt es da auch für neue Entwicklungen?
Ja, so viel habe ich ganz am Anfang auch nicht mitbekommen. Wir haben so ein bisschen geredet über die wichtige Rolle eines Trainers, über die richtige Rolle eines Sportdirektors und vielleicht kann ich dann dazu nur noch antworten, auch Nachwuchsarbeit und Entwicklungsarbeit ist immer eine Summe von ganz vielen, natürlich Konzepten, aber auch ganz vielen Menschen, die miteinander arbeiten müssen und je besser man das gemeinsam dann auch erledigt, umso erfolgreicher ist man. Und in der Phase jetzt, ich muss schon fast manchmal ein bisschen schmunzeln. Ich bin ja dann auch manchmal kritisch irgendwie betitelt worden, der im Erfolg dann vielleicht auch mal das Haar in der Suppe gesucht hat. Also deshalb habe ich keine mehr. Und dementsprechend, aber ist es doch wohltuend, antizyklisch irgendwo zu handeln. Und selbst wenn Jogi Löw, der ja lange Zeit auch nicht so sehr immer darauf reagiert hat, wenn wir auch 2-6, 2-7, 2-8 von klaren Hierarchien, die es in einer Mannschaft geben muss, und Führungsstrukturen, das war ja auch eine lange Zeit, wo das irgendwie vielleicht so ein bisschen nicht so gesehen wurde. Und wenn Jogi Löw in seiner persönlichen Entwicklung als Trainer nach den Erfolgen sich jetzt hinstellt und auch sagt, aber das Turnier nächstes Jahr muss erst gespielt werden, das sind gute Ausgangssituationen, Hansi, wie du es auch gerade gesagt hast, dass das natürlich Grundlagen sind, aber das heißt gar nichts, weil ich glaube, dass beide Turniere, sowohl die U21 als auch der Confed Cup, vom rein sportlichen Niveau dann mit einer Weltmeisterschaft nicht zu vergleichen sind. Und, wie es dann auch immer schön ist, wenn die jungen Spieler dann mal einen Erfolg hatten, jetzt muss man erstmal mit dem Erfolg auch umgehen und sich jetzt in der Bundesliga beweisen. Und den müssen sie antreten, aber die Grundvoraussetzungen sind gut und das sollte man nutzen.
Ja, bevor diese Weltmeisterschaft 2018 beginnt, freuen wir uns, wie gesagt, jetzt erst einmal auf die neue Saison in Liga 2. Die Generalprobe am Samstag von Dynamo Dresden 3-4 gegen den VfL Wolfsburg. Ja, vor allem diese 4 Gegentore innerhalb von 13 Minuten und 6 verletzte Stammspieler haben das Faltenpotenzial von Trainer Uwe Neuhaus eher erhöht, würde ich mal sagen.
Sehe ich auch so. Habt ihr, glaube ich, alle so gesehen hier im Raum und alle Fans vom Fernseher oder die über 10.000 im Stadion. Da denkst du schon, holt der Ralf Menge jetzt noch einen? Ich habe eine halbe Stunde neben ihm gesessen. Er hat 3-mal telefoniert und ist dazu rausgegangen. Ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen machen.
Ralf, ich bin stolz, dass der Trick funktioniert hat.
Ich glaube, da werden wir dich heute noch ein bisschen nerven, aber grundsätzlich, wie siehst du denn die Mannschaft 6 Tage, bevor es losgeht, gegen Duisburg aufgestellt?
Ja, ist ja angesprochen worden. Also richtig weh tun die 6 verletzten Spieler. Es sind ja allesamt potenzielle Stammspieler, auch jetzt von dem Positionsbereich einigermaßen gleichgelagert. Wir hatten im letzten Jahr auch einige verletzte Spieler, aber die haben sich dann so schön nacheinander abgewechselt. Wenn ich an den Marvin Stefaniak im Herbst denke, wo der Erik Bergwood dann seine Chance genutzt hat, der Andy Gogia mit Sindesmoseris im Frühjahr, Ballas. Ich glaube, das ist so, wie es jetzt ist, schwer zu verkraften. Und das ist auch das, ja, was ich am meisten im Moment so ein kleines bisschen bedauere, auch dass wir jetzt diese Spiele nicht nutzen konnten, uns noch besser aufeinander abzustimmen. Aber gut, der Uwe, der hat so viel Erfahrung, das wird ihm auch in den nächsten Wochen noch gelingen.
Bei wem von den Sechsen gibt es denn am meisten Hoffnung, dass er am Sonntag mit dabei sein kann?
Ja, ich habe es ja angedeutet, es sind ja alles keine Kreuzbandrisse oder Verletzungen, die jetzt Monate in Anspruch nehmen. Man muss natürlich sagen, die Ausfallzeiten waren unterschiedlich. Beim Ayas ist es so, dass er fast 4 Wochen gefehlt hat. Der Sören, der hat vorsichtshalber am Samstag gesagt, kein Risiko eingehen, wo wir dann vielleicht von 3 Tagen sprechen. Also wir hoffen schon, dass sie nach und nach wiederkommen jetzt in den nächsten 1-2 Wochen und ja, dass er dann der Trainer auch aus dem Vollen schöpfen kann.
Wie stellt sich denn Dynamo Dresden vor der anstehenden Zweitligasaison auf? Wir schauen mal rein.
Eindrucksvoll hat sich Dynamo in der vergangenen Saison präsentiert. Mit 50 Punkten belegte man Platz 5. Mit 53 Toren stellte man hinter Aufsteiger Stuttgart die zweitbeste Offensive. Mehrere Leistungsträger haben die SGD im Sommer verlassen, unter anderem Marvin Stefaniak, Andy Gorgia und Stefan Kutschke. Sie waren in der Vorsaison für 27 Tore zuständig. Die Offensive gilt deshalb als Hauptbaustelle bei der SGD. 6 Neuzugänge hat Dynamo im Sommer bislang geholt. Bekanntester Neuer ist der ehemalige Hamburger Sören Gonter vom FC St. Pauli. Die ersten Dynamo-Gegner der neuen Saison heißen Duisburg, St. Pauli, Sandhausen und Bochum. Zwischendrin wartet auch noch Regionalligist TuS Koblenz im DFB-Pokal auf die SGD.
Ralf, weil wir das Pokalspiel gerade gesehen haben gegen die TuS Koblenz, in 19 Tagen steht das an, aber es steht noch nicht fest, wo denn da gespielt wird. In Koblenz kann baubedingt nicht gespielt werden. Der Verein hat 50 Vereine kontaktiert, aus unterschiedlichen Gründen gab es immer wieder Absagen. Auch die Facebook-Suche blieb erfolglos. Weißt du schon mehr, wo gespielt wird?
Ja, es deutet sich ein kleines bisschen was an, aber es ist noch nicht offiziell bestätigt. Insofern will ich jetzt auch nicht vorschnell irgendwas preisgeben, was ich dann als nicht wahr
was sich darstellt. Andeutet? Lokal näher, lokal entfernt, müssen wir weit reisen.
Warm.
Hey. Wir können ja noch ein bisschen raten. Zurück nochmal zu Dynamo, wir haben es ja gerade gesehen, die Abgänge gerade von Gogia, von Stefaniak und Kutschke, die haben richtig wehgetan. Über vergossene Milch soll man jetzt nicht jammern, aber die Fußstapfen, die hinterlassen haben, sind schon ziemlich groß.
Da gibt es überhaupt keinen Zweifel, aber ich glaube, wenn ein Verein in den letzten Jahren bewiesen hat, dass er mit solchen Situationen umgehen kann, dann ist es halt Dynamo, es ist ja nicht das erste Mal. Und deswegen glaube ich, dass man vieles wirklich wird kompensieren können, weil man doch immer wieder als Fußballmannschaft funktioniert, dass gerade diese 3, die angesprochen wurden, natürlich richtig wehtun. Da muss man natürlich nicht drüber sprechen. Aber ich glaube, dass die Mannschaft wird kompensieren können.
Mensch, ein paar Irritationen gab es aber.
Wenn noch einer kommt, vielleicht.
Ja, da werden wir gleich nochmal sprechen. Ein paar Irritationen gab es beim Abgang von Stefan Kutschke. Der war besonders schmerzvoll, finde ich, weil er natürlich sich in die Herzen der Fans in der letzten Saison gespielt hat und weil er vielleicht auch die Hoffnung geweckt hatte, dass das was Längeres werden könnte.
Ja, ich glaube, da ist eigentlich alles gesagt. Also der Kutscher hat richtig abgeliefert hier, nicht bloß was seine Tore anbelangt, auch mit wie viel Mentalität er hier gespielt hat, nochmal großes Lob. Und das ist leider Gottes im Fußball so, dass man mitunter dann auch getrennte Wege geht, obwohl man vielleicht ja, ähnlich fühlt, was den Verein anbelangt. Und wie gesagt, das wollen wir nicht nochmal hochgraben. Kutscher hat abgeliefert, er hat eine Entscheidung getroffen und wird ja auf jeden Fall noch einmal im Stadion spielen.
Im Oktober wird er definitiv vorbeischauen, dann aber im anderen Trikot. Matthias, muss man das auch irgendwie verstehen, beide Seiten da? Also auf der einen Seite natürlich die Fans, die sagen auch, ein Dresdner Junge, der hätte auch gerne weiter im schwarz-gelben Trikot spielen können, aber dann natürlich auch den Spieler, der mit 28 Jahren vielleicht den letzten großen Vertrag seiner Karriere unterschrieben hat.
Das glaube ich schon. Und aber wie Ralf das ja hier auch schildert, glaube ich, ist Vernunft auch in so euphorisierten Fußballstädten doch dann immer wieder angebracht, weil es dann strategisch mehr zum Erfolg führt, als wenn man jetzt Dinge tut, die vielleicht auch in das Gefüge nicht richtig reinpassen und man schafft vielleicht Besonderheiten und Einzelheiten, die dann aber einen Geist zerstören kann in der Mannschaft, im Miteinander, und es wird viel geredet, auch untereinander, und ich finde auch, ich habe viele Spiele gesehen, er hat es fantastisch gemacht, er hat sich identifiziert mit diesem Club wie vielleicht kein anderer Spieler, aber trotzdem muss am Ende des Tages, und mit Ralf sitzt hier jemand, der A, den Verein aus dem FF kennt, B, die Vernunft hat, dann auch weiterzudenken, vielleicht noch C, was ich gerade gehört habe, Transferzeit ist Strategiezeit und nicht Heuschreckenzeit, dass man jetzt, oh, wir haben ein, zwei Verletzte da, das Fenster ist bis 31.8. auf. Also es muss immer vernünftig sein, weil was machen wir am 5.9., also nicht, weil da mein Geburtstag ist, aber da ist die Transferzeit zu. Und dann muss man immer auch weiterdenken, dass man geglaubt hat, in den Phasen jetzt eben Entscheidungen getroffen zu haben, die muss ich das ganze Jahr verantworten. Kutschke für die Mannschaft. Und natürlich einzelne Spieler, auch für den Trainer. Aber ich war auch Trainer. Ich wäre ihm so auf die Brezel gegangen. Aber es ist nicht immer richtig. Es ist nicht immer richtig, Ruhe behalten, Strategie wählen und Vernunft. Und dann trifft man auch die richtigen Entscheidungen. Und Ralf sitzt dafür hier und ist prädestiniert, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Über den Geburtstag reden wir später auf jeden Fall.
Das würde mich, weil du die Sorgenfalten angesprochen hast, Jens, würde mich ja schon nochmal interessieren, die Sorgenfalten des Trainers. Hat er die, Ralf Minge, und hat er die zu Recht, der Uwe Neuhaus?
Ja, erstmal sind wir ja täglich im Austausch. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt nur die Fakten registrieren, sondern wir versuchen das auch im Gesamtkontext zu sehen, Zusammenhänge darzustellen. Wenn dann Strategien zu entwickeln, wäre das ein kleines bisschen kreativ zu sein, gerade was polyvalente Spieler anbelangt. Also da haben wir eine top professionelle Arbeitsebene, wo wir sich viele Sachen absolut decken, und insofern Sorgenfalten, wie gesagt, die verletzten Spieler, die tun uns beiden am meisten weh, und alles andere kann man mit der nötigen Besonnenheit, glaube ich, dann in den nächsten Wochen auch noch regeln.
Jetzt geht's ohne Kutschke, ohne Gurgia und ohne Stefaniak also in die neue Saison. Mit welchem Saisonziel, Ralf?
So, das war jetzt das letzte Mal. Ne? Fußball, der Sigi Held hat das immer gesagt, Fußball ist nicht Vergangenheit, sondern Fußball ist Gegenwart. Und leider Gottes sind sie nicht mehr da, die Jungs. Die haben alle drei richtig Spaß gemacht, die haben abgeliefert. Gut, es ist auch seit langer Zeit das erste Mal, dass wir auch erheblich partizipiert haben wirtschaftlich von diesen Transfers. So, und deshalb legen wir das jetzt zu den Akten. Da haben wir uns, glaube ich, mit dem Trainer auch klar und deutlich ausgedrückt, dass wir zu dem Saisonziel erst verbindlich was sagen werden, wenn der Kader steht, wenn wir alle Mann an Deck haben. Und es ist nicht so einfach wie vielleicht vor 2 Jahren, wo wir uns hingestellt haben bei der Saisoneröffnung und gesagt haben, wir wollen aufsteigen. Wir haben das letztes Jahr ordentlich formuliert und ich glaube auch den Nachweis erbracht, dass es so gekommen ist. Wir haben die Mannschaft weiterentwickelt, wir haben uns stabilisiert. Und allein das, wenn uns das jetzt die nächsten 2-3 Jahre gelingt, uns zu stabilisieren auf dem Niveau, haben wir, glaube ich, mindestens genauso viel geschafft wie in den letzten 3 Jahren.
Weil es der Ralf gerade gesagt hat, vor 2 Jahren hat man sich sehr offensiv geäußert, hat gesagt, wir wollen aufsteigen. Sie haben das neulich in einem Interview auch gesagt, haben gesagt, naja, ein paar Vereine äußern sich nicht so offensiv, wie es zum Beispiel die Nationalmannschaft tut. Wäre es jetzt im Falle Dynamo ja ein richtiges Zeichen zu sagen, ja, wir wollen Platz 5 nochmal toppen?
Ich bin total bei Ralf, weil man muss erstmal die Gesamtsituation einschätzen und dann Zielformulierung geben. Und trotzdem muss man auch ein bisschen in der Vergangenheit dann auch nachschauen, was man dann auch an Stabilität jetzt für diese Region geschaffen hat.
Und das sollte man dann erstmal verteidigen und nicht gleich die Nerven verlieren. Und organisches Wachstum klingt zwar simpel, aber es ist sehr, sehr wichtig, das zu stabilisieren. Und dann kommt der Zeitpunkt, wenn aus dieser wirklich Stabilität dann die nächsten Schritte gegangen werden können. Und deshalb würde ich immer darauf vertrauen, dass hier jemand sitzt, der unglaublich ehrgeizig ist, aber der beides miteinander verbinden kann, nämlich Ehrgeiz und Vernunft. Und das muss man in einer wirklich so fußballverrückten Stadt wie Dresden, braucht es auch ein Ausgleichsmodul, gleichzeitig nicht, um angezüglich oder sofort bremsen zu wollen, sondern einfach wirklich dieses Vertrauen zu schenken und dann Schritt für Schritt weiterzugehen. Und auch innerhalb einer Saison, und ich habe das für die Spitzenmannschaften gemeint, dass ich wirklich dann Zielformulierungen schon konkret äußern muss. Es kann nicht sein, dass wenn wir in der ersten Fußball-Bundesliga davon reden, dass immer nur Bayern München und ein bisschen Borussia Dortmund klare Ziele äußern und alle anderen ja schon von vornherein sagen, wir wollen das nicht oder wir geben kleine Zielvorstellungen raus. Weil ich immer der Meinung bin, so 5, 6, 7% an Leistungsvermögen erreichst du am Ende auch nur mit Zielvorgaben und auch Führungsstrategien. Und das sind die Prozente, von denen die Spieler und ein Verein auch manchmal nicht weiß, dass sie dazu in der Lage sind. Aber wenn es dann 10 oder 15% sind, so wie es mir bei Dynamo Dresden jetzt noch erscheint, dann ist es einfach zu früh in meinen Augen. Und deshalb auch da Vernunft vor Emotionalität.
Wie sieht das die Mannschaft mit dem Saisonziel? Wir haben mal nachgefragt. Stichwort, lässt sich die letzte Saison überhaupt noch mal toppen?
So viel darüber gibt es ja nicht mehr. Vierter, dritter ist schon Relegation, die anderen beiden Aufsteiger. Sollten wir jetzt auch mal wirklich die Kirche im Dorf lassen und auf eine gute Saison hoffen. Aber das als Ziel auszugeben, ja, wäre unvernünftig.
Wenn man nicht ein Etat hat wie Union Berlin oder Ingolstadt, dann macht es am meisten Sinn, wirklich zu sagen, man schaut von Spiel zu Spiel, weil es in beide Richtungen verdammt schnell gehen kann. Und deswegen habe ich mir persönlich vorgenommen, natürlich gesund zu bleiben und mit der Mannschaft maximal erfolgreich zu sein.
Wir wollen unseren Spielstil natürlich fortsetzen und wollen uns weiterentwickeln auf jeder Position, jeder Einzelne. Und ja, wenn das erfolgreich natürlich dann vonstatten geht, dann wird es natürlich wieder ein Stück weit von Woche zu Woche sehr gut aussehen vielleicht. Ja?
Naja, ich glaube nicht, dass die Leute sich zufrieden geben, wenn am Ende 15. was. Ja, natürlich wäre es dann sehr emotional, wenn du das am Ende noch schaffst. Alles gut, aber ich glaube, man möchte schon bestätigt sehen, dass wir in dieser zweiten Liga vielleicht irgendwo wieder in gesicherten Bereichen mit Tendenz vielleicht nach oben spielen.
Andreas, der Kicker schreibt bei seiner Dynamo-Saisonprognose, eine Wiederholung der vergangenen Runde zu erwarten wäre vermessen. Wichtig wird es sein, der neuen Elf Zeit zu geben. Wir haben es ja heute auch schon mehrfach geduldet. Geduld ist bislang kein Markenzeichen des Umfelds gewesen. Dynamo steht vor einem schweren zweiten Jahr. Wie siehst du es?
Hundertprozentig. Das ist ja die alte Binsenweisheit. Das zweite Jahr ist immer schwerer und wir haben es auch erlebt. Wir waren ja immer schon mal in der zweiten Liga. Im zweiten Jahr war es immer ein bisschen härter.
Das ist schon fast eine Phrase, ne?
5 Euro ins Phrasenschwein, ja. Richtig. Nein, Spiegel Online hat letztes Jahr uns in der Saisonprognose, und diese Saisonprognosen sind ja eigentlich auch nur
Kaffeesatzleserei.
Du nimmst es mir aus dem Mund. Genau das. Da waren wir Platz 17 oder 18 bei den Experten, den Fußballexperten von Spiegel Online. Und ich habe damals gedacht, na, die werden sich ja wohl hoffentlich irren. Wie sehr sie sich geirrt haben, wir konnten es lieben. Wir haben 2 Jahre lang ohne Herzinfarktgefahr hier zubringen können. Ein Meisterjahr in der dritten Liga und dann diese wunderbare letzte Saison. Ich würde mich sehr freuen, wenn es noch ein drittes Jahr so ginge. Spieltagsdefibrillator brauchen wir immer mal, ist auch gut so, braucht Dynamo auch. Aber wenn wir am Ende, meine Meinung, wenn wir am Ende zwischen Platz 9 und 12 reinkommen, würde ich das Stand heute sofort unterschreiben.
Ach, an so Siege wie gegen Braunschweig hier zu Hause kann ich mich trotzdem gewöhnen, auch wenn da meine Nerven drunter leiden, aber das hat trotzdem Spaß gemacht. Hansi, die Fans in der Umfrage haben das ähnlich gesehen wie Andreas. Gesichertes Mittelfeld bei der Saisonprognose. Viele sprechen ja wirklich vom schweren zweiten Jahr, weil die Konkurrenz weiß, was da auf sie zukommt und weil natürlich auch die ganz große Aufstiegs-Euphorie erstmal weg ist.
Ja, und ich glaube, dass das jetzt wirklich auch ein Trumpf für Dynamo ist, dass die Fans relativ deutlich formulieren, wir ticken anders als so mancher Journalist, der sagt, hey, aufgestiegen, Fünfter geworden, da musst du doch jetzt noch eins draufsetzen, weil das wäre wirklich ungerecht der Mannschaft gegenüber und auch dem Verein gegenüber, weil man damit einfach zwei Dinge unter den Tisch fallen lässt. Der Aufstieg war ein riesiger Erfolg und das, was die Mannschaft im letzten Jahr geleistet hat, das war bemerkenswert. Aber das zum Maßstab zu machen nach dem Motto, ihr müsst jetzt noch weiter oben kratzen und eventuell über den Aufstieg sprechen, das ist unfair gegenüber dem Verein, zumal wir ja schon über die Abgänge gesprochen haben, die man erstmal kompensieren muss.
Jetzt sprechen wir mal über die Neuzugänge. 6 neue wurden geholt. Gonta und Benatelli kennen sich schon aus in der zweiten Bundesliga. Ansonsten ist wieder viel Talent vorhanden bei den Neuen.
Ja, ich glaube, dass das auch eine Philosophie ist, die gut ankommt. Du hast wirklich unheimlich viel Erfahrung geholt mit diesen beiden. Wenn Gonta fit ist, ist er ein deutlich überdurchschnittlicher Zweitligaspieler. Benatelli, was den Einsatz angeht, über jeden Zweifel erhaben. Und wenn man dann weiß, dass man sich mit diesen Spielern auch eine gewisse Stabilität geholt hat, dann ist das ja vielleicht auch so eine Grundsituation, in der man dann sagen kann, so und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir wieder den einen oder anderen Jungen groß machen.
Wie haben sich die Neuen bislang integriert in die Mannschaft?
Ja, absolut top. Also das war ein Prozess, der auch in den letzten Jahren extrem schnell verlaufen ist. Und dieses Jahr war es nicht anders. Ich meine, man spricht ja dann immer so mal die Jungs auch an. Ne? Da war so, ja, nach 3 Tagen habe ich mich so gefühlt, als wenn ich schon 3 Monate hier bin. Aber das ist, glaube ich, wir sprechen immer von Umbruch und neue Mannschaft etc. Man darf aber auch nicht verkennen, dass ein großer Stamm ja auch geblieben ist. Ne? Und das gibt dem ganzen Gebilde schon ein gewisses Maß an Halt.
Weißt du eigentlich, dass es in den sozialen Netzwerken, ich kann mir vorstellen, dass du dort nicht tagtäglich unterwegs bist, einen Hashtag gibt, in Ralph we trust, also dass man in dich so ein großes Vertrauen hat?
Ich bin nie in sozialen Netzwerken unterwegs.
Okay.
Ich versuche mich auch von medialer Berichterstattung vollkommen frei zu machen, sondern Überzeugungstaten. Ich muss früh in den Spiegel gucken können und sagen, aus voller Überzeugung die Entscheidung getroffen haben. Aber wir dürfen natürlich eins nicht verkennen. Ja, ich bin gar nichts. Ich habe ein überragendes Team die letzten 3,5 Jahre hier hinter mir gehabt, die jetzt vielleicht nicht immer genannt werden, aber das ist ganz einfach faszinierend. Das sind alles Jungs Anfang 30, die Vollgas geben, die sich mit dem Verein identifizieren und denen gilt eigentlich das Vertrauen oder der kompletten Gruppe.
Wer kommt denn jetzt noch? Wie viele kommen denn jetzt noch?
So, die letzten 2 Wochen hatten wir erstmal dazu mit zu tun, dass wir keinen abgeben. Ne? Dann müssen wir erstmal die.
Das hast du gemacht, ja.
Er hat ja die ganze Dankbarkeit im Netz gar nicht mitbekommen. Was waren wir froh, dass der Heise bleibt?
So sieht das aus.
Ja, ja, und das ist, ist auch Sport geworden mittlerweile. Was unheimlich Kraft kostet. Ne? Also, es ist ja bekanntermaßen so, dass unheimlich viel Geld auf dem Markt gespielt wird durch unsere englischen und chinesischen Freunde. Und dass die Vereine das dann nicht irgendwo auf der Bank liegen lassen, sondern das sickert natürlich dann auch nach unten durch, schafft Begehrlichkeiten, die zum Teil dann auch unverhältnismäßig sind. Aber gut, das Thema haben wir erledigt und insofern werde ich mich dann ab nächster Woche den Neuzugängen widmen.
Sind wir bei Neymar schon weiter?
Nein, also ich habe es ja immer wieder betont, wir sind brutal vernetzt, wir prüfen wirklich, wir gehen jeder Spur nach. Nichtsdestotrotz glaube ich, tun wir gut daran, dass wir den Weg, den wir vor 3 Jahren eingeschlagen haben, nur das auszugeben, was wir haben, auch ein kleines bisschen konservativ zu planen, dass wir gut daran tun, diesen Weg fortzusetzen. Deswegen haben wir keine Schulden bei Köln mehr. Deswegen, Uli Hoeneß würde sagen, wir gehen jetzt auch rechts in den Eingang bei der Bank rein, wo die Guthaben sind und nicht bei der Kreditabteilung. Ich bin überzeugt, dass uns noch was gelingt. Es muss ein Mehrwert da sein, also kein Aktionismus, verpflichten um des Verpflichtens willen, wird es nicht geben. Und ja, dort arbeiten wir dran.
Im Sturm fehlt möglicherweise noch so ein Puzzlestück, habe ich
möglicherweise.
Hatte ja so immer ein paar Namen jetzt in den letzten Tagen, Wochen gehört. Ralf will ja noch nicht so richtig raus mit der Sprache. Wie siehst du es?
Ich war bei den Telefonaten gerade nicht dabei, das erzählte ich vorhin.
Verdammt.
Ich sehe das wie du. Wir brauchen da vorne, behaupte ich, und ich habe keine Ahnung von Fußball, aber ich glaube, wir brauchen da einen, der...
Bist du hier.
Einer muss ja ein bisschen an der Seite sitzen und dumm quatschen, ja, schon klar. Nee, aber ich glaube, wir brauchen davon so eine Art Kutschke-Typ, so einen Ralf-Minge-Typ. In Ralf We Trust gilt ja schon seit den 80er Jahren. Und das bedeutet, dass du da vorne möglicherweise einen langen Typen brauchst, der einen Ball auch mal hält, der auch mal eine Lücke für die wunderbaren Nachrücker dann zieht. Nur, wo findest du den und wie schnell findest du den? Was wir nicht machen sollten, ist uns in die dritte Liga sparen. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber wir haben uns gerade überlegt, da oben, als wir noch bei einem Apfelschörchen zusammensaßen, Gogia kam wirklich erst nach dem dritten Spieltag. War mir gar nicht mehr bewusst. Ich hatte den schon gegen Nürnberg, erstes Spiel letzte Saison in der Mannschaft, im Kopf. Dritte, also sprich, wir haben doch nach dem Pokal möglicherweise dann, so lange sollten wir Ralf vielleicht Zeit geben, oder?
Ja, das kann nicht der Anspruch sein. Also der Trainer möchte das so schnell wie möglich, ich möchte das so schnell wie möglich. Aber wie gesagt, es gibt zwei ganz wesentliche Kriterien. Ne? Das ist das Thema Qualität und das Thema Bezahlbarkeit. Und an denen orientieren wir uns und wir bemühen uns schon, zeitnah umzusetzen. Aber wenn es nicht ist, dann müssen wir uns halt ein kleines bisschen gedulden noch.
Sie kennen den Transfermarkt ja auch, Matthias Sammer. Kommt jetzt 38 Tage vor dem Schließen des Transferfensters vielleicht auch erst recht jetzt die beste Zeit, wo man vielleicht auch gute Spieler bekommt, die sich bei Ihrem Verein aktuell nicht durchsetzen können, die man vielleicht leihen kann?
Ja, wir haben zwar nicht Weihnachten, aber das ist ja kein Wunschkonzert und wir können hier irgendwie Briefe schreiben an den Weihnachtsmann und dass der ein oder andere vielleicht Zeit hätte, um in Dresden nächstes Jahr zu spielen. So funktioniert das nicht. Es ist immer, wir sind Marktwirtschaft, es ist Angebot und Nachfrage und was gibt es und was ist möglich und was habe ich zur Verfügung? Und so würde ich das zusammenfassen und bei allem Respekt auch in der Fragestellung, aber das ist jetzt auch, das ist ungerecht, ein bisschen dem Ralf gegenüber, dem Verein gegenüber, weil was soll er jetzt äußern? Ein bisschen Geld steht zur Verfügung. Die Verhältnismäßigkeit, dass du damit auch Qualität einkaufen kannst, wenn sie jetzt schon gegeben wäre, wäre es schon passiert. Ob das noch passiert, ist hypothetisch. In der Verhältnismäßigkeit zu anderen Vereinen, lasst sie doch einfach in Ruhe arbeiten, sie haben es bewiesen.
Wie wäre das mit... Darf ich das? Kennst du dich aus wie kein Zweiter, deutschlandweit, international? Wie wäre das, wenn Matthias Sammer einen wüsste, würdest du zuerst den alten Kumpel Mingus anrufen und ihm sagen, der wäre einer? Ja, oder wäre da noch ein anderer Verein einen Tick eher dran?
Na, um Gottes Willen, erst kann ich nicht. Erstmal kann ich nicht für mich in Anspruch nehmen, auf dem Niveau. Und ich muss Mingus da trotzdem widersprechen, auch wenn er sagt, er hat ein überragendes Team, er ist der Schlüssel. Weil wenn er das Team kann ja nur ein gutes Team sein, wenn es vorher jemanden gab, der das Team zusammengestellt hat und der auch entsprechend die Positionen besetzt hat. Und ich bin doch, ja, Fußballliebhaber. Ich, erste Liga, zweite Liga, ich gucke sehr viele Spiele, aber es wäre doch jetzt unglaublich vermessen von mir, in dem Detail, wie er und seine Mitarbeiter arbeiten, was sie genau brauchen, dass ich jetzt so vermessen wäre, um zu sagen, das kann ich top einschätzen. Das ist nicht so und dementsprechend bin ich guter Dinge und auch total ruhig, was das betrifft, weil ich meine, dass die Leitung in absolut guten Händen ist.
Eine Frage habe ich da an den Ralf Minge. Stellt ihr denn schon fest, dass ihr zwar häufig sagt, wir können nicht das zahlen, was andere bezahlen, dass ihr da einfach ins Hintertreffen geratet, aber dass ihr dann eben auch feststellt, wenn das finanziell sich etwa auf Augenhöhe bewegt, dass dann Dynamo Dresden mit all dem, wofür der Verein steht, mit der Atmosphäre im Stadion, halt doch ein Argument ist, dass vielleicht sogar jemand sagt, wenn ich woanders 10% weniger verdiene, aber dieses Stadion möchte ich 17 Mal erleben?
Definitiv. Also wir haben sowohl mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, als auch mit den anderen Vorzügen, die wir ja durchaus haben, schon die Aufmerksamkeit geweckt. Letztendlich war der Gogia-Transfer letztes Jahr war eigentlich gar nichts anderes. Ich kannte den Andi noch, 92er-Jahrgang vom DFB, wir hatten immer losen Kontakt.
Ich hatte irgendwann im Mai gefragt, Mensch, Andi, du spielst nicht, willst nicht zu uns? Und gesagt, nee, Vorbereitung durchbeißen in Brentford, das ist mein Ding. Und dann war es letztendlich so, dass der Andi mich angerufen hat. Er sagt, es geht nicht weiter, könnte ich nicht doch mal zum Gespräch kommen? Und so ist das gelaufen. Und da waren noch zwei andere Mitbewerber auch dabei, wo er an den Folgetagen die Gespräche haben sollte. Und dann haben wir eben mit dem Uwe Neuhaus, meiner Wenigkeit, einem Andi gesessen. Und der hat am Abend nach unserem Gespräch hat er die anderen Gespräche abgesagt. Also da ging es nicht nur um Geld, sondern er hatte ein saugutes Gefühl in der schwierigen Phase. Und das ist genau das, wo wir letztendlich reinstechen müssen mit unseren Vorzügen, mit einer ganz tollen Stadt, mit dem emotionalen Publikum, was Fußball lebt wie kein anderer Zweitligist. Und das ist schon... Das sind Vorzüge, die definitiv ankommen. Wir haben ja auch so ein kleines 4-5-Minuten-Video, um die Spieler anzuzünden, was sie dann schon vorher kriegen, bevor sie nach Dresden kommen. Wo dann die Blockfahne nochmal, Magdeburg und die Aufstiegsfeier. Und also da haben wir schon Argumente.
Möschel und Torwart waren von diesem Video auch sehr beeindruckt, haben gesagt, das hat sie unheimlich fasziniert, als sie das gesehen haben, als sie diese Bilder, diese Verrücktheit der Fans begriffen haben.
Vielleicht sollte man auch eins noch sagen, ich kann jetzt auch nicht bis zum Ende beurteilen, aber wir reden jetzt die ganze Zeit von Leuten, die nicht da sind. Aber ich glaube, es gibt auch einen guten Nachwuchs mittlerweile bei Dynamo Dresden. Und da auch eine Wechselbeziehung zu schaffen, dass die Spieler auch spüren, dass der ein oder andere, natürlich Stefaniak oder Hauptmann und was jetzt nachkommt, ist natürlich auch wieder die Aufgabe des Vereins, diese Identität und diese jungen Spieler dann auch möglicherweise mit Plätzen zu belegen, die man dann nicht kaputt machen sollte in zu einer hohen Quantität von außerhalb.
Da kommt auf jeden Fall was. Also mit Justin Löwe ist ja der U19-Kapitän jetzt in den Profikader aufgestiegen. Vasil Kosej ist auf jeden Fall eine Granate. Das hat sein Trainer Christian Fjell immer wieder betont. Und vielleicht muss man auch auf den Nachwuchs vermehrt setzen, wenn man sieht, was für ein Wahnsinn momentan auf dem Transfermarkt los ist. Du kriegst das hautnah jeden Tag mit. Du hast gerade schon gesagt, was China und England anrichten. Also China scheint ja momentan die Schlossallee der Fußballprofis zu sein. Wie ist das? Ist es schwieriger geworden, auf diesem Transfermarkt zu agieren?
Ja, wie gesagt, das ist auch ein kleines bisschen die Fluch der guten Tat. Ne? Wir haben natürlich mit unseren Leistungen und besser gesagt, unsere Spieler haben auf sich aufmerksam gemacht. Wir haben vertragstechnisch eine ziemlich gute Situation und Konstellation, dass wir im Gegensatz zu unseren drei Abgängen, aber das ist auch wirklich flüstern, von denen zu sprechen, dass wir es bei den Jungs, die wir hier haben, selber in der Hand haben. Und darüber hinaus oder davor ist das Thema Nachwuchsförderung eine Geschichte gewesen, die wir nochmal unheimlich intensiviert haben, wo wir jetzt die ersten Früchte tragen. Wir haben sind von 0 auf 3 Sterne hoch bei der Zertifizierung. Wir spielen mit allen Nachwuchsmannschaften in den höchsten Spielklassen. A-Jugendbundesliga, B-Jugendbundesliga, U16, Regionalliga. Ziel muss es ganz einfach sein, so wie es jetzt mit dem Marvin war, mit dem Niklas Hauptmann, Kusé, der kommt, unser kleiner Schubi im Tor, dass wir jedes Jahr 1, 2 hochbringen, dass wir vielleicht 3, 4 Spielern die Chance geben. Das ist nun mal auch Leistungssport, dass dort nicht jeder durchschlagen wird. Eine Maßnahme in dem Kontext auch, dass der Matthias Lust als U19-Cheftrainer gleichzeitig zweiter Co-Trainer ist, um diese Kommunikation entsprechend auch zu platzieren. Also wir haben dort ein sehr, sehr großes Auge drauf und haben, glaube ich, auch traditionell gesehen, wenn man jetzt gerade zu Ostzeiten guckt, haben wir dort auch eine Menge vorzuweisen oder eine Menge, wo man auch anknüpfen kann, ne?
Das ist sicherlich so und ich will trotzdem noch mal ganz kurz auch auf das Agieren auf dem Transfermarkt zu sprechen kommen, weil das momentan viele Menschen, viele Fußballfans bewegt, auch die Sportdirektoren, die ja tagtäglich damit zu tun haben. Max Eberl hat im Kicker-Interview vor einer Woche gesagt, was sich auf dem Transfermarkt abspielt, ist Wahnsinn, wie Monopoly, Topstars werden von Verein zu Verein weitergereicht für Summen, die man nicht mehr begreifen kann. Wir müssen hochsensibel sein und aufpassen, dass der Volkssport Fußball nicht seine Basis verliert. Hat er recht?
Er hat auf jeden Fall recht, aber es ist natürlich extrem schwierig, weil die Gelder sind nun mal da, egal ob wir über China sprechen oder über die Fernsehgelder in England. Und deswegen glaube ich, dass der deutsche Fußball da gut beraten wäre, zu sagen, ich akzeptiere die Zustände, die ich nicht ändern kann. aber ich arbeite dann innerhalb dessen, was für mich möglich ist und mache einfach das Beste draus. Und ich sage mal, der Christian Heidel, der ist zum Beispiel als Manager an dem Tag, als der gehört hat, das ist der Fernsehabschluss in England, ist der rübergefahren, hat mit Vereinen gesprochen, um sich überhaupt mal so ein Bild davon zu machen, was machen die denn jetzt mit der ganzen Kohle? Und dann ist er zurückgekommen und hat gesagt, ich habe keine Angst, weil denen wird natürlich ihr Geld auch mal auf die Füße fallen. Sie werden irgendwann aufgeblähte Kader haben, weil sie mit ihrem Geld alles kaufen konnten, aber sie werden ihre Spieler, die es nicht in den Kader schaffen, einfach nicht mehr los. Und für uns ist es gerade für einen Verein wie, da war er noch bei Mainz 05, ist es auch eine Riesenmöglichkeit zu sagen, da kommt eine Menge Geld. Und wenn ich versuche, die Dinge nicht mit Geld zu regeln, sondern mit Augenmaß und mit dem Wissen um die eigenen Möglichkeiten meines Vereins, dann bin ich am Ende deutlich weiter.
Wir haben im Bild mal den Anstieg der Transfersummen in den letzten Jahrzehnten dargestellt. Matthias, Sie sind 1990 für rund 1,3 Millionen Euro umgerechnet nach Stuttgart gewechselt. Euro, wir haben es in Euro umgewechselt, waren damals 2 Millionen Westmark, keine Ostmark. Aber wenn ein Neymar heute 222 Millionen Euro kosten soll, dann kann man das ja nicht einfach nur mit einer Inflationsrate abklären, oder?
Ich tue mich ein bisschen schwer bei der Diskussion. Weil vor ein paar Jahren war fast gar kein Geld im Markt und fanden wir das gut. Auch schwierig, ne? Also, und auch in Amerika und andere Sportarten gab es Summen und Entwicklungen, die man nicht für möglich gehalten hat, wo unglaublich viel Geld ausgegeben wurde für etwas, was halt nachweislich die Menschen interessiert. Und Fußball ist ein so unglaublich populärer Sport. Und damit ist es natürlich auch in der Verhältnismäßigkeit zu anderen Sportarten wieder ungerecht. Also es ist immer ein zweischneidiges Schwert. Aber ich bin total bei Hansi, dass die Konstellation, wie sie sich ergibt, mit Vernunft und Augenmaß. Aber wenn du dich jetzt hinstellst, also geregelt werden muss, und wenn du dich jetzt hinstellst und du triffst die Aussage, obwohl das Geld im Markt ist, und sagst, es ist ungesund, dann müssen wir uns krank schreiben lassen. Ja, was willst du denn machen? Also die Konstellation auch durch den englischen Markt. Durch den englischen Markt hat der deutsche Markt, wenn ich nicht ganz falsch denke, auch profitiert durch höhere Fernseheinnahmen. Und trotzdem war die Grundlage der Entwicklung des deutschen Fußballs, Ralf hat es vorher erwähnt, Ende der 90er Jahre, Anfang 2000, um wieder über die Nachwuchsförderung dann im Spitzenbereich eine höhere Qualität anzusiedeln. Aber wir können auch nicht in dieser globalen Fußballwelt, die es gibt, und es geht ja jetzt auch darum, um zu sagen, wo präsentierst du dich, die deutschen Vereine sind im Ausland tätig, weil sie in der Auslandsvermarktung natürlich auch ihre Gelder bekommen wollen. Aber es ist natürlich total ungesund, was jetzt in dieser Quantität an Geld zur Verfügung steht. Aber ich finde es auch ein bisschen scheinheilig, jetzt zu sagen, das ist alles nicht gut und das ist alles nicht ungesund. Das ist für mich auch ein bisschen scheinheilig, weil die Quintessenz in diesem globalen Markt sich zu bewegen und mitzuhalten, bedeutet natürlich auch Wettbewerbsfähigkeit und da eine bessere Mitte zu finden wie im Moment, das ist die Logik. Aber ich finde es zu einfach, jetzt einfach zu sagen, das ist ungesund und das geht nicht und wir müssen Basis denken und aufpassen, wie auch immer. Ja, aber das beinhaltet doch unter den Gesichtspunkten des vielen Geldes, klug eingesetzt, kannst du die Basis damit auch stärken. Also wir müssen es anders und inhaltlich besser diskutieren als populistisch.
So, Matthias, ich gebe dir recht, also lamentieren ist definitiv falsch, ich habe es ja auch gesagt. Die Fakten muss man natürlich schon akzeptieren, aber ich habe auch schon den Eindruck, dass so mancher Verein Gefahr läuft bei diesem Mithecheln, bei diesem Draufspringen aufs Hamsterrad, bei diesem, ich muss konkurrenzfähig sein als deutscher Mittelklasse-Bundesliga-Verein irgendwann mit den Spitzenvereinen in England, dass man da natürlich auch Gefahr läuft, so ein bisschen seine eigenen Wurzeln zu vergessen und dann irgendwann auch vielleicht die Menschen abzuhängen, die über Jahrzehnte dafür gesorgt haben, dass du überhaupt ein Fußballverein bist, der von den Menschen geliebt wird, der das Stadion voll macht, der bis hinunter in die dritte Liga 25.000 Menschen bewegt.
Aber
also es ist schon auch eine Forderung an die Verantwortlichen, zu sagen, wir brauchen ein Augenmaß.
All das, was ja. Der Ursprung des Fußballs war Torhüter, lass mal weg, 10 gegen 10. Ja, Torhüter ist das Eigentliche. 10 gegen 10, das ist die Basis. Und dass die Menschen das Spiel lieben und damit ins Stadion gekommen sind, das ist die Basis des Fußballs. Aber alles andere kann ich doch transparent argumentieren, dass eben diese Gefahren, über die wir sprechen, eben auch für den Fan des jeweiligen Vereins, wie es Ralf jetzt gerade auch gemacht hat, mit Vernunft und mit Augenmaß, natürlich auch im Verhältnis, die Trainer möchten gerne mal etwas mehr, aber wenn ich das transparent argumentiere, dass ich gewisse Konstellationen nur zur Verfügung habe und das auch sauber transportiere und argumentiere, glaube ich, ist es der etwas vernünftigere und logischere Weg, als dann Aussagen zu tätigen, die du nicht ändern kannst. Du kannst dich jetzt hinstellen und kannst sagen, das ist ungesund. Damit hast du immer noch nicht die Krankheit besiegt.
Aber viele Fans haben natürlich auch ein Problem momentan, wenn sie sich ein Trikot kaufen und das dann beflocken lassen von dem Spieler und die Angst haben müssen, dass der in einem halben Jahr schon wieder weg ist.
Ja, aber jetzt meine Tochter arbeitet beim Basketball. Basketball Bayern München, wir leben da. Und im Basketball ist es möglich, dass du im Februar einen Spieler holst, der ist bis April normalerweise da. Und wenn der aber, wenn der Verein vorher ausscheidet in den Playoffs, dann kann es sein, dass der nur bis Ende März da spielt. Und da finde ich, ist der Fußball in einer absolut komfortablen Situation mit 5-Jahres-Verträgen, 4-Jahren-Verträgen, 3-Jahren-Verträgen. Und wenn du das klug machst, bist du immer noch, wenn du einen guten Job gemacht hast als Verein, eine gute Konstellation gefunden hast, eine ehrliche Konstellation in der Vertragsgestaltung, ist auch der jeweilige Verein in der Hand mit dem Schlüssel und kann am Ende auch bestimmen, um zu sagen, es gibt irgendwann die Summe X, wo es vielleicht die Schmerzgrenze gibt, aber das ist dann auch so eine Summe, müssen wir doch mal ehrlich sein, um möglicherweise den ganzen Verein dann auch wieder so aufzustellen und so zu stabilisieren. Deshalb finde ich diese Diskussion ein bisschen zweischneidig. Und wenn du das klug machst, auch in der Transferpolitik und in der Vertragspolitik, hast du dann auch den Schlüssel in der Hand, selbst wenn du abgeben musst. Aber dann sagt doch nicht auch der eine Verein, weil das Finanzielle so ungesund ist, gebe ich dir den billiger. Das ist doch heuchlerisch. Jeder, der sich jetzt darüber aufregt und sagt, das ist alles zu viel Geld, wird bei einem Transfer aber das doch im Kopf haben, um zu sagen, aber wenn es dann schon einen Transfer geben muss, aber dann kassiere ich richtig. Außer ich habe alles nicht mitbekommen, das kann natürlich sein. Aber weil der wird dann auch sagen, ich profitiere genauso davon, von diesem Markt, um meinen Spieler so teuer wie möglich abzugeben. Oder sagt er dann, weil ich Sozialist oder Kommunist bin, werde ich von vornherein den herschenken. Das ist doch Quatsch. Deshalb profitieren alle davon, aber es muss Mitte und Augenmaß gefunden werden. Und da bin ich ein bisschen dabei, das ist im Moment ungesund. Aber nur in eine Richtung zu diskutieren, um zu sagen, dass viel Geld schon lange schadhaft gewesen ist, weil klug eingesetzt schafft es die Stabilität, Nachwuchs, Nachhaltigkeit und wird damit dem deutschen Fußball auch möglicherweise zugutekommen, wenn es intelligent eingesetzt wird.
Also ich glaube, es ist aber auch wirklich wichtig, dass wir diese beiden Seiten sehen. Also ich kenne keinen Verein, der sagt, ich mache da nicht mit. Jeder Verein versucht sich im Rahmen seiner Möglichkeiten, wie bei Dynamo auch mit einer klaren Philosophie, einzurichten in der Welt, in der man lebt. Aber wir dürfen ja zumindest, ich sag mal, eins feststellen. Wenn von den letzten 44 Halbfinalisten in der Champions League 43 aus den 4 großen Nationen kommen, dann darf man ja sagen, das ist eine Fehlentwicklung und das ist schade, weil das war früher in mehrfacher Hinsicht ein offenerer Wettbewerb, den du, egal wie gut du arbeitest, und Ajax Amsterdam arbeitet immer noch und immer wieder gut, aber irgendwann wird die Diskrepanz, so wie sie geschaffen wurde in den letzten Jahren, halt zu groß.
Aber ich kann mich erinnern, dass es Mannschaften gab, da hat keiner gejault, die haben 3-mal hintereinander den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Und manchmal sogar mehr, ob das Real Madrid war, Ajax Amsterdam war. Und da haben wir finanziell nicht diese Voraussetzung gehabt und da gab es diese Diskussion auch nicht. Ich bin dabei, dass die Schere und ja auch das Verhältnis, das in ein besseres Gleichgewicht gebracht werden muss. Ich warne nur davor, eine K.O.-Diskussion aufgrund der Quantität des Geldes zu führen, sondern wir müssen eine inhaltlich kluge Diskussion führen, was wir damit machen.
Vielleicht mal ergänzend dazu, die Menge des Geldes ist ja das eine. Das kann man sicherlich von verschiedenen Seiten beleuchten. Was mich ein kleines bisschen stört, und das hätte man auch in Sachen DFL als Regulativ in der Hand gehabt, das ist die Schere innerhalb der Ligen. Ja, wenn man sich jetzt mal vor Augen führt, bei dem neuen Fernsehgeldvertrag haben wir uns Gott sei Dank durch den fünften Platz drei Plätze nach oben gearbeitet, was mal schlappe 500.000 Euro sind. Aber für den Fall, dass der HSV zum Beispiel abgestiegen wäre, hätte der in dieser Saison 26 Millionen Fernsehgeld gekriegt und Dynamo Dresden 7,3 Millionen. So, und das ist natürlich dann schon in der Zweitklassengesellschaft in einer Liga, da habe ich schon meine Bauchschmerzen. Und das sind Sachen, die hat man in der Hand, ne, dort in ein gewisses Maß an Solidarität auch an den Tag zu legen.
Dann würde ich sagen, wir schauen jetzt auch mal wieder, Ralf hat es schon gerade gesagt, auf die zweite Bundesliga, wie sie sich darstellt vor dem Saisonstart, und haben mal die wichtigsten Fakten in 90 Sekunden zusammengefasst.
Die zweite Bundesliga geht in die 44. Spielzeit. Von den aktuell 18 Teams haben Fürth und St. Pauli die meisten Zweitligaspiele bestritten. Dynamo geht in seine siebte Spielzeit in Liga 2 und liegt in der ewigen Tabelle auf Platz 57. Nach dem Abstieg von 1860 München ist Union Berlin dienstältester Zweitligist. Seit 2009 spielen die Eisernen durchgängig im Fußballunterhaus. Sieben aktuelle Zweitligisten waren schon mal Meister. Nürnberg, Kaiserslautern, Fürth, Braunschweig, Düsseldorf sowie Dynamo Dresden und Aue in der DDR. Vier Vereine gehen mit einem neuen Trainer in die neue Spielzeit. Aue, Regensburg, St. Pauli und Bochum haben im Sommer teilweise nicht ganz freiwillig einen Tausch auf der Trainerbank vorgenommen. Ingolstadt ist der Aufstiegskandidat Nummer 1. Geht es nach den Quoten der Wettbüros, haben die Schanzer die besten Aussichten auf den Aufstieg. Für 10 Euro Einsatz gibt es nur 18 Euro zurück. Bei Dynamo sind es bei einem Einsatz von 10 Euro immerhin 70 Euro. In den sozialen Netzwerken ist der FC St. Pauli Spitze. Rund 850.000 Follower haben die Kiezkicker. Dynamo liegt hier auf Platz 5. Der Zweitligaspieler mit den meisten Fans im Social Network ist Kevin Großkreuz. Knapp 440.000 folgen @Fischkreuz. Holstein Kiel ist der Reisemeister in Liga 2. Rund 9.500 Kilometer wird der Verein zu den 17 Auswärtsspielen für eine Strecke zurücklegen. Auch Dynamo gehört zu den Kilometerfressern und bringt es auf mehr als 7.000 Reisekilometer.
Hansi, anders als in der Vorsaison hat man den Eindruck, es ist eine sehr ausgeglichene zweite Fußball-Bundesliga.
Definitiv. Es hat ja auch nie eine Saison gegeben wie die letzte, wo eigentlich alle vorher gesagt haben, es kann nur zwei Aufsteiger geben. Also ich habe irgendwann in der Frühphase der Saison mit Friedhelm Funkel gesprochen, werden das, hör auf, Hansi, hör auf, nur die beiden. Dafür muss man ja sagen, war es am Ende sogar noch relativ knapp. Weder der VfB noch Hannover 96 waren wirklich souverän, aber es wird auf jeden Fall in dieser Saison eine Zweitligasaison der großen Fragezeichen geben. Das ist definitiv auch eine Chance für Dynamo Dresden. Das ist aber, glaube ich, auch ein großes Risiko. Da steckt eine Menge Tücke drin.
Ralf, viele haben den FC Ingolstadt auf dem Zettel. Du hast gerade schon die TV-Gelder erwähnt. Auch bei den Marktwerten liegen die Schanzer ganz weit vorn und haben durch den Bundesliga-Abstieg auch keinen Ausverkauf erlebt. Würdest du auf Ingolstadt setzen?
Ja, ich setze grundsätzlich nicht, aber Fakt ist eins, ja, aber bei der Quote, dann setz auf Dynamo, da gibt es ja auch nicht mehr.
Also Ingolstadt ist schon heißer Kandidat.
Ja, brauchen wir uns nichts vormachen. Also das Gesamtpaket verspricht schon Erfolg.
Matthias, ja. Was ist mit den in der Vorsaison knapp gescheiterten Eintracht Braunschweig oder eben Union Berlin? Wir haben schon gerade gehört, sind momentan der dienstälteste Zweitligist. Sind die dieses Jahr mal positiv gesagt fällig?
Ja, Mingo sagt gerade, das sind Diskussionen vor einer Saison. Ich mag das eigentlich nicht. Woher soll ich das wissen? Also außer, dass ich weiß, die waren in der Tabelle letztes Jahr nicht schlecht. Aber ich weiß nicht, wie die trainieren. Ich weiß nicht, was die für einen Mannschaftsgeist haben. Ich weiß im Moment nichts Faktisches, außer dass ich vielleicht irgendwie eine Parole da raushauen könnte, aber das hat wenig Substanz und deshalb halte ich mich dahingehend immer zurück und bin wirklich gespannt, wie vom Anfang an die Mannschaften aus der Vorbereitung kommen, die Saison zu beobachten, wie dann auch die Stabilität ist, wenn es Höhen gibt, wie man damit umgeht, wie man ja Tiefschläge auch wegsteckt, wo es Verletzungen gibt, wie stabil ist man. Das interessiert mich am Fußball, weil das ist analytisch. Das andere ja, ist für die Wettanbieter.
Hören wir mal rein, wie es die Dynamos sehen, wenn die so ganz weit vorne haben, wenn es um die Aufstiegskandidaten in der neuen Saison geht.
Ja, schwierig. Ich denke, klar kommen mit Darmstadt und Ingolstadt auch zwei Top-Teams trotzdem von der Bundesliga runter, wo es natürlich auch nicht so einfach wird. Ich denke, so absolute Favoriten wird es dieses Jahr vielleicht nicht so unbedingt geben wie letztes Jahr mit Hannover und Stuttgart.
Alles in allem glaube ich schon, dass Union Berlin mit dem Kader und auch mit den Ausgaben, dem Etat, den sie haben, als Favorit angesehen werden kann, gerade auch nach der letzten Saison. Kommt schon darauf an, wie Braunschweig startet. Ich glaube, die beiden muss man schon auf dem Zettel haben.
Die letztes Jahr Braunschweig und Union, die es knapp verpasst haben. Ich glaube, das sind Favoriten plus Mannschaften, die letztes Jahr unter Wert gespielt haben, ob Bochum, Pauli oder Fürth. Aber im Endeffekt, glaube ich, gibt es viele andere, Ingolstadt, Darmstadt, die natürlich die finanzielle Mitte jetzt auch haben nach dem Abstieg. Tja, vielleicht auch Dynamo Dresden, wer weiß.
Wäre ja nicht schlecht, oder?
Ja, ich finde, genauso muss auch der Mix sein. Also großer Respekt vor den anderen. Erstmal die anderen, ich glaube, 7 waren es nennen. Und dann so ganz vorsichtig sagen, ah, vielleicht haben wir ja auch was vor.
Was ist denn mit dem sächsischen Rivalen? Rund 100 Kilometer entfernt. Die haben natürlich auch mit Samson und Breitkreuz 2 wichtige Spieler verloren. Vor allem natürlich auch ihren Trainer, der mit dem Klassenhalt den Sprung dann in die erste Bundesliga geschafft hat.
Der ist für mich eine Wundertüte. Jetzt mit dem neuen Trainer, mit dem Kader, kann ich nicht einschätzen. Man darf ja über Aue in Dresden sowieso überhaupt nicht reden eigentlich. Insofern wundere ich mich, dass du überhaupt das Ganze ansprichst. Aber ich gehöre zu den 3, 4, die sagen, damit mache ich mich jetzt unbeliebt, in weiten Dresdner Fankreisen, die sagen, die machen eine gute Arbeit in Aue seit Jahren. Die halten sich in der zweiten Liga mit einer Stadt, die keine 14.000 Einwohner hat. Manche sagen auch, es ist gar keine Stadt, aber da ziehe ich schon manchmal den Hut und ich habe unser Spiel im Lösnitztal noch in sehr guter Erinnerung und ich würde mir sehr wünschen, wenn es wieder so käme.
Ja, aber der Heimsieg gegen Aue, der liegt jetzt auch schon rund 5 Jahre her, also es wird auch mal wieder Zeit für einen Heimdreier gegen die Mannschaft aus dem Schacht hier in Dresden. Anfang Dezember habt ihr die Möglichkeit dazu.
Ja, und dann sind wir ein kleines bisschen schlauer zu dem Zeitpunkt, wie wir in die Saison gekommen sind. Nein, ich weiß doch, dass diese Spiele für die Fans und für alle ringsherum eine besondere Bedeutung haben. Leider Gottes ist es so, dass es für einen Sieg 8+3 Punkte gibt.
Och, das ist eine schöne Frage. Oh. Matthias, wie wichtig ist denn der Trainer hier in Dresden? Uwe Neuhaus, den Sie richtig gut kennen. Es gibt momentan so einen Jugendwahn unter den ganzen Trainern. Viele arbeiten da wirklich sehr erfolgreich. Aber Erfahrung ist doch auch ein Faustpfand, der ganz, ganz wichtig ist.
Definitiv. Und wenn man die letzten beiden Champions League-Trainer mal analysiert, die mit deutschen Mannschaften etwas gewonnen haben, das waren erfahrene Trainer. Jupp Heynckes mit Bayern und auch Ottmar Hitzfeld. Und ich glaube, dass man immer unterscheiden muss, der absolute Spitzenbereich wird immer eigentlich gebildet von Trainern, die sowohl die fachliche Qualität haben, als auch die menschlichen Führungseigenschaften und die natürlich auch dann ganz klug in der Saison entscheiden können, was jetzt wichtig ist, was ist unwichtig, wo halte ich mich zurück. Das ist das Problem von jungen Trainern, dass sie manchmal Themen in den Mittelpunkt stellen, die dann auch nicht so wichtig sind. Für die allgemeine Entwicklung des deutschen Fußballs finde ich die Trainersituation gar nicht so schlimm, weil man unterscheiden muss, dass Entwicklung gleichzeitig aber mit den noch nicht Top-Ansprüchen einhergehen muss und deshalb können sie sich ein bisschen austoben. Aber wenn wir mit Uwe sprechen oder über Uwe sprechen, ich glaube, dass Uwe ein Trainer ist, der auch von der Art und Weise, von der Ausstrahlung und vom Führungsstil her ein Trainer ist, der mit seiner Mannschaft sehr, sehr gut kann, der sie sehr, sehr gut führen kann und damit es überhaupt keine Probleme gibt. Ich kann jetzt die Co-Trainer-Konstellation kann ich nicht einschätzen, aber ich kenne Ralf gut und weiß, dass auch da im Gespräch immer klar ist, auch der Verein entsprechend gewisse Vorgaben geben muss, was dann auch die Professionalisierung betrifft, auch einen wissenschaftlichen Ansatz zu sehen, um natürlich die Stabilität des Clubs zu wahren, die dann mit seinem Führungsstil am Ende umgesetzt werden können. Und ich habe so das Gefühl, dass die beiden sich wunderbar dahingehend befruchten. Und deshalb ist auch von der ganzen Stabilität, von der ganzen Ausdrucksweise Uwe Neuhaus ein absolut stabilisierender Faktor für diesen
Ganz
Club.
Kurze Nachfrage dazu. Was hat Uwe Neuhaus von dir gelernt? War ja jahrelang dein Co-Trainer.
Die Ruhe nicht. Das ist gar keine Frage. Aber Uwe war damals auch, und das war imponierend, diese Menschlichkeit, diese Loyalität, diese Verbundenheit und diese Verlässlichkeit und damit diese Menschlichkeit. Und diese Attribute, das eben in der Verantwortung zu sehen und auch mit seiner Erfahrung, auch einer gewissen Unaufgeregtheit hier zu wirken, wo sowieso Energie und Dynamik von Fanseite und von Vereinsseite gegeben ist, muss es ein gutes Äquivalent geben. Und ich glaube, das ist eben passend mit der absolut professionellen Entwicklung, die Ralf in diesem Verein bringt. Und dieses Rad ist einfach sehr, sehr gut aufgestellt und zum jetzigen Zeitpunkt für meine Begriffe fast perfekt.
Ach, ich schlage einfach mal vor, wir hören mal den Uwe Neuhaus. 4 Jahre gemeinsame Arbeit, Seite an Seite bei Borussia Dortmund. Wie hat er das Ganze eingeschätzt?
Ich bin sehr, sehr dankbar für die tolle und wunderbare Zeit, die wir erleben durften. Ich glaube, dass wir uns nach einigen Wochen so richtig zusammengerauft haben. Natürlich muss man sich auch erst kennenlernen. Dann stand, nachdem wir den Abstieg vermieden haben in den ersten Wochen der Zusammenarbeit, stand es lange in Frage, ob ich weiterhin an der Seite von Matthias bin. Er hat sich dann für mich entschieden, glücklicherweise. Dafür nochmal herzlichen Dank. Und ich glaube, dann war es auch eine sportlich erfolgreiche Zeit mit dem UEFA-Cup-Finale und dem deutschen Meistertitel. Also meine sportlichen oder sportlich größten Erfolge habe ich dann auch Matthias zu verdanken. Und ich glaube, dass wir beide sagen können, dass die Zusammenarbeit wirklich gut war. Ja, am meisten bewundere ich natürlich, dass er so kurze Zeit nach dem Karriereende sich sofort auf die Trainerseite begeben hat und das mit einer sauberen Arbeit erledigt hat, wie es normalerweise eigentlich gar nicht geht in dem Alter, in der Kürze nach dem Karriereende. Das war schon faszinierend. Ich habe jede Menge gelernt.
Matthias? Hört man gerne, oder? Es gibt schlimmere Komplimente.
Ja, ich freue mich darüber. Und wir haben vor kurzem mal miteinander gesprochen. Mir war das damals gar nicht so bewusst. Es war ja die Saison 99-2000. Borussia Dortmund spielte gegen den Abstieg. Und erst war Skippe und dann war Kraus. Und dann waren noch 6 Spiele zu spielen. Und irgendwie eierten wir da rum auf 14, 15. Und ich mit 30, die Infektion, war damals 32 Jahre alt. Und der Verein kam immer, du musst irgendwie helfen und wie auch immer. Ja, ich sage, ich kann helfen, aber ich brauche hier irgendwie eine väterliche Figur an meiner Seite. Uwe war ja sowieso da. Udo Lattek hat damals mitgeholfen und der hat das alles stabilisiert. Und dann habe ich gesagt, nachdem wir das gut geschafft hatten, die Saison war vorbei, habe ich gesagt, Udo, du musst ein Jahr mindestens noch, ich brauche dich noch, das ist Wahnsinn, ich kann in diesem Verein mit diesen Fans und mit dieser Fußballverrücktheit, ich kann das nicht mit 32 Jahren irgendwo führen. Aber Udo, das war für ihn ganz, ganz wichtig, für sein Lebenswerk, das positiv zu Ende geführt zu haben. Und dann hast du auch gemerkt, jetzt geht irgendwie nichts mehr weiter. Und er hat das dann beendet. Und ich war mir gar nicht so bewusst, dass ich dann zu Uwe gesagt habe, du Uwe, ich gucke mir das erstmal ein bisschen an und wie das läuft. Aber auch daran sieht man, wie blöd ein junger Trainer sein muss, um von vornherein nicht zu erkennen, wie wertvoll er dann gewesen ist. Das meine ich, wenn ich schon 10 Jahre älter oder 15 Jahre älter gewesen wäre, hätte ich sofort erkannt, seine Fähigkeiten und Menschlichkeiten und hätte das gar nicht in Frage gestellt. Das sind eben die Fehler, die du als Junger machst, weil du glaubst, ja, und ich muss inhaltlich gucken, die dritte Stelle nach dem Komma, es ist alles wichtig. Nee, wichtig ist die Pflicht zur Mitmenschlichkeit und das ist die Aufgabe im Leben.
Aber das war ja weitaus mehr als nur der jüngste Meistertrainer, der Sie in Dortmund geworden sind, 2002. Das war eine überaus erfolgreiche Karriere, die, da sind wir hier stolz, in Dresden begonnen hat und auf die wir gerne jetzt nochmal in ein paar Bildern zurückblicken wollen.
Von 1972 bis 1990 trägt Matthias Sammer das schwarz-gelbe Trikot. Wird zweimal Meister, einmal Pokalsieger, steht als 21-Jähriger im UEFA-Cup-Halbfinale gegen Stuttgart. Beim letzten Länderspiel der DDR schießt der Rotschopf aus Dresden beide Tore zum Sieg gegen Belgien. Dann fällt die Mauer, die Welt öffnete sich. Der VfB Stuttgart, Inter Mailand und Borussia Dortmund sichern sich die Dienste des Weltklasse-Mittelfeldspielers. Drei deutsche Meisterschaften, zweimal in Folge mit Dortmund, gehen dem größten Erfolg auf internationaler Ebene voraus. 1996 wird Sammer in England Europameister als bester Spieler des Turniers. Im Folgejahr der Champions League-Gewinn mit dem BVB. Sammer ist Kapitän. Viel zu früh muss er bereits 1999 seine Karriere beenden. Das Knie bereitet immer wieder Probleme. Dortmund wird die erste Trainerstation. Mit Uwe Neuhaus als Co-Trainer holte Sammer die Schale, mit 34 als jüngster Trainer der Bundesliga-Geschichte. Dann für ein Jahr die Rückkehr zum VfB, bevor der Sohn von Dynamos Ehrenspielführer Klaus Sammer den DFB ab 2006 als Sportdirektor in neue, erfolgreiche Fahrwasser leitet und nachhaltig die Nachwuchsförderung beim DFB reformiert. Sammer prägt den Verband 6 Jahre lang, bevor der FC Bayern ihn 2012 als Sportvorstand verpflichtet. Highlight: das Triple 2013 an der Seite von Trainer Jupp Heynckes. 2016 bittet Sammer aus gesundheitlichen Gründen um die Auflösung des Vertrags. Ab dieser Saison ist er als Experte für Eurosport tätig.
Sie haben die Erkrankung im Vorjahr als Streifschuss bezeichnet. War das Jahr Auszeit vom Tagesgeschäft deshalb besonders wichtig und wohltuend?
Ja, ja. Ich habe natürlich damals Dresden verlassen, weil ich einen sportlichen Weg relativ schnell gehen wollte. Aber ich bin hier geboren. Mein Vater hat gespielt. Ich bin immer ins Stadion mitgegangen. Dynamo Dresden war mein Verein. Und diese Verwurzelung war natürlich extrem. Das muss man ja feststellen. Und trotzdem war es für mich klar und es war auch richtig und wichtig, dass ich mich dann löse. Irgendwo, ja, entwurzeln würde ich vielleicht nicht sagen, aber auch eigenständig Wege gehen musste. Und damit, ich hatte Heimweh, auch eine gewisse Leidensfähigkeit zu haben, aber sich dann dort durchzusetzen. Ich glaube, dann bist du auch in der Lage, besondere Leistungen zu bringen, weil der Ehrgeiz sowieso gegeben war, aber man natürlich nochmal dann über gewisse Grenzen gehen muss. Und ich habe mich nie geschont und werde das auch jetzt in der Zeit, letztes Jahr, ja, ein kleiner Streifschuss. Und ich wollte reflektieren, ich wollte eigentlich mein ganzes Leben ein Stück weit reflektieren und das mache ich bis heute. Und deshalb habe ich gesagt, ich muss rausgehen, ich muss mir Zeit nehmen, ich muss auch aushalten, aber ich muss das aufarbeiten, die ganze Geschichte von Dresden weggegangen. Dann bin ich natürlich leider mit 30 mit der Infektion zu früh und nicht irgendwo geordnet meine Karriere beendend weitergegangen. Und das war jetzt einfach eine wichtige Zeit und ist eine wichtige Zeit für mich. Aber ich liebe den Fußball und ich werde ihm immer erhalten bleiben und hoffe, dass wer auch immer mit mir ein Einsehen hat und mich noch ein bisschen werkeln lässt. Und ich würde auch jetzt gern das zurückgeben, was ich nämlich bekommen habe. Eine Wahnsinnsförderung, auch vom Elternhaus, was ich hier mitbekommen habe, um natürlich auch jetzt Menschen weiter zu prägen mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe und die schlechten vielleicht weglassen und die guten vermitteln.
Okay, gut. Ja. Sind Sie in der Zeit auch wieder näher an Ihren Heimatverein gerückt? Ich habe so den Eindruck, seitdem Ralf wieder Sportgeschäftsführer ist, auch durch das Benefizspiel, was es hier mit dem FC Bayern vor 2 Jahren gab, Sie sind wieder näher an Dynamo Dresden dran. Täuscht das?
Also erstmal war mit Ralf, wir haben zusammen gespielt, wir waren mehr als Mitspieler. Ich habe viel auch von seiner Familie und die Unterstützung in meiner Entwicklung gespürt und dafür war ich immer dankbar. Und wir hatten natürlich auch beim Verband damals eine schwierige Phase miteinander und Ralf hat dort ganz konsequent auch gehandelt. Aber was ich immer schon früher als auch heute bei ihm geschätzt habe, dass man das auch trennen kann und dass man auch dann wieder normal miteinander umgehen kann. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und ich habe mein Leben jetzt irgendwo so organisiert, dass der Fußball immer eine Rolle spielen wird. Und Dynamo Dresden, und wir haben jetzt auch ein bisschen gedreht und Ralf hat auch mitgeholfen. Und wenn du das Stadion siehst, und ich finde, es ist wunderbar, auch in der Geschichte, in der Tradition, wenn dein eigener Vater da als Ehrenspielführer hängt, dann ist das mehr als was man vielleicht mit Worten beschreiben kann. Das bewegt mich und wann immer ich irgendwo dem Club auch oder Ralf persönlich helfen kann, dann werde ich das natürlich tun. Aber sie sind selber auf einem sehr, sehr guten Weg und man muss immer vorsichtig sein, dass man dann nicht glaubt, irgendwo alles zu wissen und alles zu können. Und dementsprechend gerne, hier sind meine Wurzeln, hier ist meine Heimat und das vergesse ich natürlich nicht.
Das tut gut zu hören, ne? Wie viel schwarz-gelbes Blut.
Ralf, wie ist das? Wie oft telefoniert ihr? Wie siehst du das Verhältnis zwischen Matthias Sammer und Dynamo Dresden?
Ich glaube, der Matthias hat das sehr gut im Schreiben jetzt. Ne? Da gibt es eigentlich gar nichts Großes hinzuzufügen. Er hat hier seine ersten Schritte gemacht mit dem Vater als Hypothek natürlich, ne? Was in der Konstellation immer so ist. Ist sein Weg konsequent gegangen. Das Thema Trainer könnte ich vielleicht noch ein kleines bisschen ergänzen. Er war ja nur bedingt ein junger Trainer, weil er schon als Spieler auch wie ein Trainer gedacht hat. Hat er das Zeug ja eigentlich nur mit rüber gerettet. Nicht zuletzt das Bayern-Spiel vor 2 Jahren, was nochmal ein Meilenstein war, sowohl wirtschaftlich als auch die Botschaft, die damit einherging. So, und jetzt haben wir uns auch aufgrund der Tatsache, dass der Matthias ein bisschen mehr Zeit hat, haben wir uns wieder herangetastet aneinander, telefonieren regelmäßig oder wenn ich mal, treffen wir uns und ich glaube, da wird noch ein bisschen was gehen.
Das klingt gut. Matthias, Heimat, Sie haben gerade auch viel beschrieben, was so Heimat für Sie bedeutet, die Stadt hier, wenn Sie runterkommen, vielleicht runterfahren vom Flughafen in die Stadt hinein. Auch der Schillergarten ist ja auch ein bisschen Heimat für Sie, also in Jugendzeiten hier weg gewesen, oder?
Ja, ich habe schon Bilder gesucht, die irgendwo in der Ecke hier lagen.
Gibt von es früher. Dunkle Kapitel?
Gott sei Dank keine gefunden. Nein, das ist ja.
Aber ihr wart hier weg im Schillergarten, oder?
Wir waren hier auch, ja, wir waren hier auch. Und ich habe einen wunderbaren Kollegen mit Herr Schumann, der auch mit ist und habe ihm vorher schon erzählt, wenn du jung bist und wenn du machst ja einen Käse, das ist Wahnsinn. Wenn wir hier dann standen an der Bar, ich weiß jetzt nicht, ob die genau hier war, ich glaube, man ist da hinten irgendwo reingekommen, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Genau, und dann, wenn du so imponieren wolltest und ein bisschen später und so ein Cognac. So. Das hat so scheiße geschmeckt. Das war, aber das musste einfach sein, weil das sah einfach cool aus und so. Du wolltest irgendwie da. Und es waren so auch hier natürlich schöne.
Wollte ich kurz haben, vielleicht müssen wir noch einen Weinbrand für Herrn Sammer bestellen.
Das Schöne war ja, damals gab es keine Handys und diese rote Föhnwelle hat ja jeder erkannt ab 85.
Ja, aber ich glaube, der Vater war noch prägnanter, weil er noch ein paar Zentimeter größer war und dementsprechend, ja, und die Stadt lebt, liebt Fußball und das ist natürlich eine Verbindung da, die für mich aber auch sehr prägsam war, weil auch in der Anfangszeit, Ralf hat es erwähnt, es ist natürlich nicht so einfach, wenn dann der eigene Vater der Trainer ist, wo du dann auch in die erste Mannschaft reinrutscht. Und das, was man später auch an Attributen mir nachgesagt hat, ich war als Jugendspieler schon auch teilweise ein fauler Hund. Ich habe Mittelstürmer gespielt, die eigene Hälfte war für die anderen Mitspieler da. Ich war vorne, wollte Tore schießen, stand auch rum, hab viel Talent mitbekommen, gar keine Frage.
Zweitbeste Torjäger in der ersten Saison, nach Ralf Minge die zweitmeisten Tore gemacht.
Ja, und ich habe Tore eigentlich geliebt und bin dann aber so immer weiter bis zum Libero. Und dann habe ich auch verstanden, dass es immer schlecht ist, wenn, ich habe ja auch Mittelstürmer gespielt, als ich dann Libero gespielt habe und der Mittelstürmer meinte, immer stehen zu bleiben, habe ich dem natürlich mal erzählt, dass man das nicht macht. Ist ja gar keine Frage, weil du dann ein Gefühl bekommst für das ganze Spiel und die Verantwortlichkeit. Und nein, es war wunderbar. Und irgendwann muss mir auch irgendwie da oben einer erklären, ich habe mein Leben Fußball gespielt, ich habe Fußball geliebt, und dass das mit 30 irgendwie dann überhaupt nicht mehr ging, weil ich dann auch nicht mehr joggen konnte und so. Ich kann mich jetzt gut bewegen, Fahrrad fahren, walken, ich kann vieles machen, aber das war schon ein Einschnitt, der war sehr schwer und auch sehr extrem, weil das Fußballspiel ist wunderbar und die Menschen hier und in der Anfangszeit, das ist so, wie ich es eigentlich dann auch ähnlich in Dortmund nochmal erlebt habe, das ist ja fast eine Religion, was der Fußball für die Menschen bedeutet.
Ich hatte manchmal das Vergnügen, Klaus Sammer interviewen zu dürfen, bei Pokalspielen in der Halbzeitpause, immer treffsichere Analysen. Er ist ja bei jedem Spiel da. Wird man Matthias Sammer nächstes Jahr auch mal bei einem Heimspiel erleben können? Vielleicht gibt es ja der Eurosport-Dienstplan her.
Ja, dann müssten sie dieses Jahr schon aufsteigen, weil ist nur erste Liga.
Privat.
Ach so, ja, okay. Ich dachte, das war eine ganz gezielte Frage. Ja. Verfolgungswahn hängt noch mit früher zusammen, keine Frage. Und ich habe auch am Wochenende mir das Spiel auf MDR angeschaut, weil es ist wirklich schön zu erleben, wenn du eigene Kinder hast und mit Marvin. Wo ich ja in der Entwicklung auch relativ wenig Zeit habe, weil ich gedacht habe, der Fußball kommt ohne mich nicht zurecht, aber scheinbar doch. Und ich habe jetzt auch mehr Zeit und als Vater, wir gehen so gemeinsam einen Weg, und der wird mir helfen, nächstes Jahr Spiele zu analysieren bei Eurosport, weil er den Fußball ganzheitlich verstehen will, und hat natürlich auch einen guten Kumpel. Am Wochenende war das Spiel mit Wolfsburg, mit dem Felix Udukay, den betreut er. Dann haben wir das Spiel angeschaut. Das ist einfach wunderbar zu erleben. Und natürlich kann ich auch sagen, dass ich leider noch nicht bei einem Spiel war. Natürlich in dem Jahr auch ein bisschen auf meine Finanzen achten musste. Und wenn ich dann aber mal eine Einladung bekomme, dann komme ich natürlich.
Wir gehen dann nachher nochmal rum und sammeln damit Herr Sammer zum einem Heimspiel hier.
Vielen Dank. Das tut mir echt gut.
Matthias, aber eins will ich noch kurz nachfragen, weil das fand ich eine interessante Frage bei Facebook. Arend W. Bruchwitz hat gefragt, Sie haben auch über Ihre Heimatgefühle gesprochen, aber eins ist ihm aufgefallen, warum sprechen Sie nicht mal ansatzweise Sächsisch?
Das habe ich übrigens nie, weil ich es immer unglaublich gut fand, wenn wir auch mit den Jugendmannschaften schon irgendwo in anderen Städten waren und so ein bisschen der andere Dialekt, das hat man sich irgendwo angewöhnt, und ich kann mich gut erinnern, in der Zeit, wo ich in Dresden war, dass mich Leute, die mich nicht kannten, gefragt haben, wo ich herkomme.
Also Kompliment dafür.
Nein, das ist weder noch, also finde ich, also es war nie gewollt, dass es nicht so ist. Es hat sich so ergeben. Wie ich in der Schule nicht der Beste war, konnte ich die Sprache auch nicht gescheit.
Wir haben uns nochmal bei den Spielern von Dynamo umgehört, was Ihnen zum Stichwort Sammer einfällt.
Ja, war natürlich beim DFB Sportdirektor, hat dort auch einen kleinen Umbruch auf jeden Fall eingeleitet. Ja, also ich kann mir von der Zeit davor jetzt nicht so viel sagen, da war ich ja noch ein bisschen zu jung.
Und Matthias Sammer, ja, kennt natürlich jeder, Europameister 96, brauche jetzt nicht alles aufzählen. Also ich glaube, einer der Größten des deutschen Fußballs, und man liest ja auch tagtäglich noch von ihm.
Ja, das ist eine große Persönlichkeit im deutschen Sport, und als Person würde man wahrscheinlich sagen, so der typisch Deutsche, sehr ehrgeizig, verbissen, fällt schwer manchmal zu lächeln, aber sehr, sehr erfolgreich.
Er kann doch lächeln, oder? Also Uwe Neuhaus hat uns übrigens verraten, als die Kabinentür zu war, wurde immer gelacht und geflaxt.
Naja, das Problem ist ja, wenn man hier so plaudern kann und mal einen Schwank erzählt, dann ist es ja nicht Fußball. Aber ich hatte immer das Gefühl, wenn ich über Fußball reden wollte und dann auch eine Situation hatte, weil ich hatte irgendwie immer das Gefühl, ich wollte halt lieber gewinnen als verlieren. Und ich habe immer die Situation so eingeschätzt, dass auch in Interviews oder in gewissen Situationen schon auch die Ausstrahlung sehr, sehr wichtig ist, um dem Gegenüber auch zu signalisieren, hier ist nichts zu holen. Das ist einfach so. Und deshalb, also manche waren lächelnde Verlierer. Ich war halt ein nicht lächelnder Gewinner.
Manchmal. Hört Uwe Neuhaus eigentlich Schlager? So wie Sie?
Uwe und Musik, das weiß ich jetzt nicht. Das weiß ich jetzt nicht mehr richtig.
Ich muss nachfragen.
Ja. Jens, das alte Bild. Wir können auch. Ich gebe ihm einen Cognac.
Aber das können wir ja vielleicht am Schluss machen.
Wir kaufen ihm zusammen eine Heimspielkarte.
Ja, das machen wir dann später beim Anstoß. Jetzt wird er wieder TV-Experte. War er schon mal bis 2012? Eine Rolle, die ihm wie auf den Leib geschneidert zu sein scheint?
Ja, ich glaube, dass er ja auf jeden Fall das verkörpert, was viele sich halt von einem Experten wünschen, nämlich nicht, ja gut, ich sag mal, und sie haben versucht, sondern absolute Meinungsstärke. Ich tue mich jetzt natürlich ein bisschen schwer, Matthias jetzt zu sehr zu loben, weil wir spielen ja sozusagen im nächsten Jahr gegeneinander, er bei Eurosport, ich bei Sky, und da würde ich mich dann freuen, wenn der Matthias ein lächelnder Verlierer sein wird und nicht ein griesgrämiger Gewinner.
Aber dürfen Sie, Supercup ist ja so Ihr erster großer Einsatz, da spielen nun Dortmund gegen Bayern, treffen da aufeinander, dürfen Sie schon was sagen? Also reicht das jetzt so?
Ja, ich bin da.
Okay. Und Anfang September, 50. Geburtstag, Respekt vor der Zahl oder gehen Sie mit dem Tag ganz locker um? Weil Sie es vorhin auch schon erwähnt haben.
Also die Zahl interessiert mich weniger. Ich bin froh, dass es so ist, wie es ist. Ich habe Narben, ich glaube, jeder Mensch in Entwicklungsphasen, und die trage ich mit Stolz, Respekt, auch Anstand, und hoffe, dass ich gesund bleiben darf, und alles andere versuche ich so zu beeinflussen, dass es eine gewisse Logik hat, aber wer auch immer irgendwann meint, das muss ich respektieren.
Matthias, aber ich muss einmal noch kurz zurückkommen auf den Fußballexperten, weil da gab es ja jetzt schon also eine ganz bemerkenswerte Vorgeschichte, dass ja Uli Hoeneß schon Signale rausgeschickt hat, rede bloß nicht zu viel über den FC Bayern München. Jetzt bist du aber Experte. Du wirst danach gefragt und du musst Meinung machen. Wie muss man sich das dann künftig vorstellen, wenn der Moderator sagt, Matthias, jetzt red mal Tacheles über die Bayern, die letzte Woche vielleicht mal verloren haben.
Ich kann nur empfehlen, schau dir es an.
Sky-Abo, aber ich werde
weil wir gerade die runden Geburtstage hatten, ein großer von Dynamo hatte in der letzten Woche, am vergangenen Mittwoch, seinen 70. Hansi Kreische hat für viele unvergessene Dynamo-Momente gesorgt, ist ein ganz, ganz fester Bestandteil, auch heute noch führender SGD, er scoutet ja immer noch.
Ja, also Hansi ist unser weitspähender Falke, der speziell auch für einen Nachwuchs immer unterwegs ist, und der auch das Schöne bei ihm, also es sind ja viele Scouts, die dann anfangen mit rumeiern. Naja, aber könnte und so alles relativieren, und beim Hansi gibt es bloß, das geht gar nicht, oder den musst du holen.
Und von wem hat er das zum letzten Mal gesagt? Wer war der letzte Spieler, wo er das gemeint hat? Den musst du holen?
Das ist der Kracher, der nächste Woche kommt.
Oh. Aber Hansi hat uns übrigens gesagt, war ganz früh erkennbar, dass sie eine ganz große Fußballerkarriere starten. Wir haben letzte Woche noch mal mit ihm telefoniert. Talentiert, willensstark, impulsiv. Einer, der dem Fußball alles untergeordnet hat und vom Vater immer unterstützt wurde.
Das muss ich sagen, also beide, wir waren ja auch familiär befreundet, und mein Vater war ja auch eine eigene Persönlichkeit und hatte mit dem System ja auch oftmals seine Schwierigkeiten, und aber ich habe immer das Gefühl gehabt, zu Hause natürlich auch, aber sportlich immer eine schützende Hand im Rücken zu haben, und das war Das war fantastisch und dafür bin ich meinem Vater sehr, sehr dankbar. Aber auch Hansi, ich finde, auch das muss man erwähnen, er war ein großer Spieler. Und die Eigenschaft, Mingus, die du gesagt hast, dann auch das zu benennen und Farbe zu bekennen im Scouting, es ist wirklich nicht einfach, auch gerade bei jungen Spielern, die dann vielleicht aus unteren Vereinen kommen, sich dann festzulegen und auch den Mut zu haben, klare Kante zu beweisen. Aber er war ein großer Spieler und hat das bis heute bewahrt. Und man kann Dynamo einerseits nur für seine Qualität, aber auch für die Tradition nur beglückwünschen. Und auch Mingus, wenn du es nicht mehr hören kannst, du bist der Schlüssel dafür.
Als Fan, ein Satz als Fan. Sind wir nicht ein gesegneter Verein, dass wir all diese Legenden, Hansi Kreisel ist angesprochen worden, Ulf Kirsten, Ralf Minge, man kann die Namen Jens Jeremies endlos weitertreiben. Und wenn Matthias Sammer auch zurückkommt, er war ja am Herzen immer hier, aber immer noch weiter. Ist das nicht ein gesegneter Verein, bei dem wir beide zumindest seit über 35 Jahren Fans sind?
So sieht das aus. Also da kann man...
Geht mir das Herz mit, muss ich sagen.
Ja, ja, das schwarz-gelbe Herz hüpft da. Und Stichwort Hansi Kreischer. Es gibt dieses wunderschöne T-Shirt, das halte ich jetzt mal mit Hansi, dieses wunderschöne T-Shirt zu Hansi Kreischer anlässlich seines 70. Geburtstags. Ich schlage vor, wir werden dieses T-Shirt gleich nach der Sendung von allen Protagonisten hier vorne unterschreiben und dann gibt's das... ich schätze mal jetzt auf unserer Facebook-Seite, irgendwie zu gewinnen und da lassen wir uns noch was einfallen, aber das gibt's dann auf jeden Fall. Matthias, TV-Experte, Mentor beim Förderprogramm 360, was bringt die Zukunft sonst noch? Sie haben gesagt, möglicherweise auch wieder ein bisschen mehr Dynamo. Wäre China eigentlich nochmal reizvoll für Sie, wenn dann irgendwie Qingxing, Tunchang anrufen würde und sagen, wir brauchen einen wie Sammer, oder sagen Sie, nee, China wäre nichts mehr für mich?
Ich beschäftige mich damit aber ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, weil ich ja jetzt nicht mehr so jung bin und glaube, stringente Wege gehen zu müssen, die dann vielleicht auch monetär geprägt sind. Das hat für mich keinen Reiz, wenn man ein paar Erfahrungen, ein paar auch Grenzerfahrungen gemacht hat im Leben, zumindest dann emotional. Dann glaube ich, sollte man die Dinge realistisch einschätzen und ich möchte einfach auch noch ein Stück weit mir die Zeit nehmen, zu reflektieren. Aber ich merke auch, dass ich den Fußball brauche für mein Leben, meine Familie. Wir leben weiter in München. Meine Frau, meine Kinder, das ist ein Traum, den ich leben darf. Und ich werde das sukzessive mit den Dingen füllen, die ich nach meinem Streifschuss gesagt habe, dass ich Dinge machen möchte, die mir Spaß machen. Und ich möchte mich mit Menschen umgeben, die mir nicht die Energie nehmen, sondern mir gleichzeitig Energie geben.
Hansi, wann bist du das erste Mal für Sky im Einsatz?
Zweitligaspieltag, freitagsabends, Alte Försterei gegen Kiel.
Gibt es auch Schlimmeres. Und Ralf, dir wünschen wir ein gutes Händchen. Du hast die Katze ja immer noch nicht aus dem Sack gelassen. Wir werden nächste Woche ganz genau hinschauen und erstmal einen Auftaktsieg am Sonntag gegen einen ambitionierten Aufsteiger. Gegen Duisburg wäre nicht ganz verkehrt.
Das wäre mit Sicherheit der perfekte Start, aber ich muss, glaube ich, eins noch mal ein kleines bisschen richtigstellen, weil die Verhältnismäßigkeit für meine Begriffe nicht ganz stimmt. Also wir haben immer von diesen potenziellen Neuzugängen etc. gesprochen und eigentlich nie so der Mannschaft, die wir jetzt da haben, den nötigen Respekt und das Vertrauen jetzt in dem Kontext so rübergebracht. Das möchte ich hier ganz einfach tun. Wir haben, wenn alle Jungs wieder am Start sind, haben wir eine gute Mannschaft, ohne Frage. Wir haben mit dem Uwe Neuhaus und seinem Trainerteam Leute am Werk, die Spieler besser machen können. Da gibt es genügend Beispiele. Wir haben in Hefele aus der Versenkung geholt, in Eilers, in Antigokia, wie sie alle heißen. So, und das war mir ganz einfach, war mir das nochmal wichtig, jetzt auch der Mannschaft, den Jungs, die wir da haben, das vollste Vertrauen auszusprechen.
Das stimmt definitiv. Das, und Jens, soll bei der Geschichte nicht verloren gehen. Das ist wichtig, dass die Jungs, die hier geblieben sind, das volle Vertrauen haben.
Und wir haben auch in der Saison 17-18 den 12. Mann, nicht zu vergessen.
Den gibt es definitiv und wir schauen uns das am Sonntag zum ersten Mal dann von der Tribüne aus an, den Auftakt gegen den MSV Duisburg.
Ja, danke an die Runde, würde ich mal sagen. Das hat richtig Spaß gemacht. Das war eine launige Diskussion. Es ist ziemlich warm hier unten im Schankraum. Wir hatten ein ausverkauftes Haus. Das war fast schon jetzt am Schluss ein Saunaaufguss. Aber das hat Appetit gemacht auf eine tolle Saison, wo es nach Bratwurst riecht und eher weniger nach Chinesisch süß-sauer. Wir freuen uns auf ein paar Dynamo-Siege und ich wünsche Ihnen allen eine richtig tolle Saison. Bedanke mich bei den Protagonisten hier oben auf dem Podium. Vielen, vielen Dank für die tollen Diskussionen mit Ihnen. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ich bedanke mich ans Publikum im Schillergarten, an die Zuschauer hier, schon ein bisschen warm hier. Und ich bedanke mich auch an meinem Team, das kräftig mitgeschwitzt hat. Ich wünsche Ihnen einen schönen Montagabend und freue mich auf ein Wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.